Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. So, wir sind angelangt bei der letzten Etappe auf den Weg in die Selbstständigkeit. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, heute dreht sich einmal alles um das Thema Umsatzsteuer. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Michael Geilberger von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo!
Hallo!
So, jeder zahlt sie die Umsatzsteuer. Ist das wirklich jeder?
Ja, so ist es eigentlich, zumindest gefühlsmäßig. Tatsächlich ist es so, dass natürlich in erster Linie die Konsumenten das bezahlen, weil die Unternehmer ja wieder einen Vorsteuerabzug haben und daher das eigentlich für die Unternehmer Durchlaufposten ist. Aber jedenfalls alle Konsumenten zahlen die Umsatzsteuer.
Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, nochmal zum Verständnis, ist eigentlich das Gleiche, oder?
Ist grundsätzlich dasselbe.
Und was unterliegt nun alles der Umsatzsteuer?
Naja, also wenn man ein bisschen ins Umsatzsteuergesetz hineinschaut, dann steht dort, der Umsatzsteuer unterliegen alle Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt und im Rahmen seines Unternehmens ausführt.
Michael, gibt es da jetzt auch Ausnahmen?
Es gibt auch Ausnahmen, und zwar zum Beispiel die Kleinunternehmer. Das sind also Unternehmer, die Umsätze bis 55.000 Euro im Jahr haben. Die können sich also sozusagen hier ausnehmen lassen. Die haben dann weder eine Umsatzsteuer zu zahlen, noch haben sie einen Vorsteuerabzug. Weitere Ausnahmen zum Beispiel Ärzte oder im Gesundheitswesen oder auch die Vermittler von Versicherungen, Bausparkassenverträgen, Finanzierungen oder auch im Bereich der Privatschulen und der Privatlehrer gibt es Ausnahmen.
Michael, stellt man nun eine Rechnung mit Umsatzsteuer aus? Welche Rechnungsmerkmale müssen da ausgewiesen sein?
Ja, das müssen wir unterscheiden. Es gibt sogenannte kleine Rechnungen, das sind also bis zu einem Betrag von 400 Euro inklusive Umsatzsteuer, nennt man also Kleinbetragsrechnungen. Da muss zumindest angeführt sein, Name und Anschrift des Liefernden oder Leistenden, dann eine Beschreibung der Lieferung, Menge, Bezeichnung oder der Leistung, wo eben Art und Umfang festgehalten sind, dann der Tag der Lieferung bzw. Zeitraum der Leistung, dann das Entgelt für die Lieferung der Leistung, zumindest brutto inklusive Umsatzsteuer, dann der Steuersatz oder ein Hinweis auf die Steuerbefreiung oder allenfalls einen Übergang der Steuerschuld und dann auch noch das Ausstellungsdatum der Rechnung. Also das muss jedenfalls einmal bei den sogenannten Kleinbetragsrechnungen draufstehen.
Für Rechnungen über 400 Euro, was kommt da zusätzlich drauf?
Bei Rechnungen über 400 Euro inklusive UST muss man aufpassen, dass da zusätzlich Name und Anschrift des Empfängers, dann das Nettoentgelt und der Steuerbetrag gesondert ausgewiesen werden, dann auch noch die UID-Nummer des Liefernden oder Leistungen muss draufstehen und eine fortlaufende Rechnungsnummer.
Gilt es dann für alle Rechnungen über 400 Euro oder gibt es dann noch einmal eine Abstufung ab 10.000 Euro, 20.000
genau,
Euro?
Genau, oder so? Da gibt es doch einmal eine Abstufung. Das heißt, bei über 10.000 Euro Rechnungen inklusive Umsatzsteuer muss dann zusätzlich noch die UID-Nummer des Empfängers draufstehen. Weiters gibt es natürlich auch noch zum Beispiel Firmenbuchangaben, aber nur eben für jene, die im Firmenbuch eingetragen sind.
Michael, kommen wir zum Thema Vorsteuer. Wer kann sich die Vorsteuer ziehen?
Ja, das Thema Vorsteuer ist so, dass jeder Unternehmer, der also umsatzsteuerrechtlich tätig ist, der also Umsatzsteuern abführt, dass der auch das Recht auf einen Vorsteuerabzug hat. Was ist die Vorsteuer? Die Vorsteuer ist eigentlich jene Umsatzsteuer, die er von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellt bekommt.
Und wie funktioniert jetzt eigentlich die Umsatzsteuerberechnung?
Naja, also für die Umsatzsteuerberechnung muss man sogenannte Umsatzsteuervoranmeldungen grundsätzlich erstellen. Und zwar ist das die Berechnung der Umsatzsteuerzahllast und die ist entweder monatlich oder vierteljährlich vorzunehmen. Das heißt, wenn der Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht über 100.000 Euro war, dann haben wir vierteljährlichen Voranmeldungszeitraum und ansonsten ist er monatlich. Und was ist jetzt sozusagen Umsatzsteuerzahllast? Naja, eigentlich einfach die Differenz zwischen der geschuldeten Umsatzsteuer und der abziehbaren Vorsteuer, also aus den empfangenen Liefer- und Leistungen. Das ist die sogenannte Umsatzsteuerzahllast, Das kann dann eben eine Vorauszahlung oder auch ein Guthaben sein, wenn zum Beispiel die Vorsteuer höher ist als die Umsatzsteuer.
Und du hast gesagt, man kann die monatlich oder vierteljährlich abführen. Gibt es da bestimmte Termine?
Ja, auch da gibt es Termine, und zwar die Umsatzsteuervormeldung ist also grundsätzlich bis spätestens 15. des zweitfolgenden Monats nach Ablauf des Vormeldungszeitraumes grundsätzlich elektronisch via Finanzonline einzureichen. Wenn ausnahmsweise mal jemand keinen Internetanschluss hat, dann kann er auch das amtliche Formular, den amtlichen Vordruck, das Formular U30 verwenden. Unternehmer, die einen Umsatz im vorangegangenen Jahr 55.000 nett überstiegen haben.
Kleinunternehmer?
Genau, die müssen grundsätzlich, nicht Kleinunternehmer, sondern das sind Unternehmer, die zwar mit Umsatzsteuer arbeiten, ja, die Umsatzsteuer abführen, die aber Umsatz weniger als 55.000 gehabt haben. Die müssen also nicht die UVA einreichen, also die Umsatzsteuervormeldung, sondern es reicht die pünktliche Bezahlung der Umsatzsteuerschuld aus. Es ist nur wichtig, dass man wissen muss, dass man, wenn man das bezahlt an das Finanzamt, dass das auch zweckgewidmet wird, ansonsten erfolgt eine falsche Buchung durch das Finanzamt.
Michael, soweit zur Umsatzsteuer. Wie sieht es jetzt mit den Steuererklärungen aus? Wann muss ich eine Steuererklärung eigentlich abgeben?
Ja, also man hat nicht nur zum Beispiel bei der Umsatzsteuer die Umsatzsteuervoranmeldungen, sondern es gibt eben auch bestimmte Jahressteuererklärungen, die einzureichen sind. Zum Beispiel eben einmal die Einkommensteuererklärung. Pflicht zur Abgabe besteht unter anderem dann, wenn das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten sind, mehr als 13.308 Euro beträgt. Das ist die Grenze von 2025. Oder einfach man, wenn man vom Finanzamt aufgefordert wird, zum Beispiel durch Zusendung einer Steuererklärung, dann muss man diese Steuererklärungen jedenfalls abgeben. Erklärung ist grundsätzlich immer für ein Kalenderjahr einzureichen. Es gibt zwar bestimmte Ausnahmen für ein abweichendes Wirtschaftsjahr, aber grundsätzlich immer das Kalenderjahr ist maßgebend. Und man sollte halt auch dann die Einnahmeausgabenrechnung oder Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen.
Welche Fristen gibt es da?
Ja, Fristen gibt es natürlich auch hier bei den Jahreserklärungen. Das kommt jetzt darauf an, wie man diese Jahreserklärungen einreicht. Wenn man sie in Papierform einreicht, was ja eigentlich eher schon die Ausnahme der Fall ist, aber wenn man es einreicht in Papierform, dann hat man bis Ende April des Folgejahres Zeit. Und wenn man es elektronisch via Finanz online einreicht, dann hat man bis Ende Juni des Folgejahres Zeit.
Vorteile gibt es ja, wenn das ein Steuerberater für einen macht, oder?
Genau. Der Steuerberater hat eine sogenannte eigene Quotenregelung. Das heißt, der hat dann überhaupt für seine ganzen Fälle zum Einreichen bis zumindest Ende März des übernächsten Jahres Zeit.
Michael, was bedeutet im Zusammenhang mit den Steuererklärungen auch Veranlagung? Das hört man ja auch immer wieder.
Ja, also Veranlagung bedeutet, dass eben nach der Einreichung des Jahresabschlusses bzw. der Steuererklärungen beim Finanzamt eben die Bearbeitung erfolgt. Und dann ergeht ein sogenannter Bescheid und das nennt man dann Veranlagung. Das heißt also, bei der Veranlagung werden mittels Bescheiden unter anderem das steuerpflichtige Einkommen, die Steuer laut Tarif, die Absetzbeträge und die daraus resultierende Einkommensteuer festgesetzt. Und nach Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen für das veranlagte Jahr ergibt sich dann eben, je nachdem, ob man zu wenig oder zu viel vorausbezahlt hat, ergibt sich dann eben entweder eine Nachzahlung oder eine Gutschrift.
Da muss ich jetzt mal ganz genau mal nachfragen. Vorauszahlungen betreffen die Einkommensteuer oder Umsatzsteuer oder welche Vorauszahlungen sind jetzt konkret gemeint?
Ja, es gibt natürlich auch bei der Umsatzsteuer die Vorauszahlungen, die wir vorhin besprochen haben, nämlich mittels dieser Umsatzsteuervormeldungen. Aber auch im Einkommensteuerbereich sind eben Vorauszahlungen zu leisten. Und zwar erstmalig werden die praktisch vorgeschrieben nach Ausfüllen des Finanzamt-Fragebogens. Das heißt, wenn ich also mit einer betrieblichen Tätigkeit beginne, dann muss ich ja das dem Finanzamt bekannt geben. Und das Finanzamt will dann immer auch wissen, Umsatz und Gewinn voraussichtlich für das laufende und für das kommende Jahr. Und aufgrund dieser Daten werden dann in der Regel das erste Mal Vorauszahlungen der Einkommensteuer vorgeschrieben.
Und wann sind diese fällig?
Die Fälligkeiten sind vierteljährlich und zwar beginnend mit 15. Februar, dann eben 15. Mai, 15. August und 15. November.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Soweit einmal die Vorauszahlungen. Michael, ein großes Thema ist natürlich auch, wie ist man als Selbstständiger versichert?
Ja, also das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, vor allem weil ich in der Praxis auch immer wieder sehe, dass die jungen Unternehmer da praktisch unzureichend eigentlich informiert sind, was also die Sozialversicherung betrifft, vor allem auch über die Höhe der Sozialversicherung. Grundsätzlich sind die Selbstständigen im sogenannten gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, also GSVG, pflichtversichert. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, es gibt die sogenannten normalen GSVG-Pflichtversicherten, also die mit Gewerbeschein, und dann gibt es auch die sogenannten neuen Selbstständigen.
Was ist da jetzt der konkrete Unterschied?
Also grundsätzlich einmal der Beginn der Pflichtversicherung bei den normalen GSVG-Pflichtversicherten ist also quasi, da beginnt die Versicherung mit Anmeldung bzw. Bewilligung durch den Gewerbeschein und bei den neuen Selbstständigen einmal mit der Aufnahme der Tätigkeit.
Und bis wann muss ich das melden?
Grundsätzlich binnen Monatsfrist.
Und ein großes Thema, das du ja erwähnt hast, ist die Höhe der Beiträge oder welche Beiträge da generell enthalten sind.
Also es gibt einmal den sogenannten Pensionsversicherungsbeitrag, der mit 18,5% einmal schlagend wird. Dann gibt es die Krankenversicherung mit 6,8%. Dann gibt es die Unfallversicherung, das ist ein fixer Betrag, pro Monat sind es 12,07 € im Jahr 25. Und dann gibt es auch noch die sogenannte Selbstständigenvorsorge, die ist 1,53%.
Und von welcher Beitragsgrundlage geht man da eigentlich aus?
Ja, also die Beitragsgrundlage wird so berechnet, dass man zunächst einmal von den betrieblichen Einkünften auf Basis des jeweiligen Einkommensteuerbescheides ausgeht. Dann rechnet die Sozialversicherung die vorgeschriebenen Krankenversicherungs- und Pensionsversicherungsbeiträge hinzu. Und dann kommt die Sozialversicherung zur endgültigen Bemessungsgrundlage. Und von dieser Bemessungsgrundlage werden dann die vorhin genannten Prozentsätze gerechnet und dann werden die endgültig vorgeschrieben. Und je nachdem, was also vorläufig vorgeschrieben wurde, kommt es dann zu einer Nachbelastung oder auch zu einer Gutschrift.
Wie sieht es mit den Jungunternehmern aus?
Die Jungunternehmer, die haben eine sogenannte Neuzugängergrundlage in den ersten 3 Jahren. Das heißt, es werden also grundsätzlich einmal nur Mindestbeiträge vorgeschrieben, wobei eine Besonderheit bei den normalen GSVG-Pflichtversicherten ist, dass in den ersten 2 Jahren gibt es keine Nachbemessung der Krankenversicherung. Das heißt, da wir so diesen fixen Betrag von der Mindestbeitragsgrundlage, aber Achtung, auch hier wird die Pensionsversicherung nachbemessen. Und das kann natürlich für jene Jungunternehmer, die vielleicht in den ersten Jahren schon sehr hohe Gewinne machen, kann das dann zu einer hohen Nachbelastung führen, weil die Sozialversicherung ja zu Beginn nur die Mindestbeiträge vorgeschrieben hat.
Das heißt, am besten etwas Geld zurücklegen oder auf die Seite legen, damit man dann nicht ein böses Aufwachen erlebt bei der Nachzahlung.
So ist es. Also man sollte die Sozialversicherung immer im Auge behalten. Es gibt ja auch so etwas wie zum Beispiel eine Hinaufsetzung der Beitragsgrundlage oder auch eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage. Das heißt, man sollte sich da vielleicht mit einem Fachmann besprechen, wenn man höhere Gewinne erzielt und das vielleicht schon am Anfang, ob man da nicht irgendeinen Handlungsbedarf hat betreffend der Sozialversicherung, dass man da nichts übersieht.
Außerdem reduziert der das auch die Steuerlast am Ende des Jahres, oder?
So ist es, ja. Also der Einnahmen-Ausgabenrechner hat natürlich zum Beispiel im Zeitpunkt der Zahlung den Abzug als Betriebsausgabe.
Wie sieht es jetzt mit den Kleinunternehmern aus? Haben die auch irgendwelche Besonderheiten hinsichtlich der Versicherung?
Ja, also auch im GSVG-Bereich, also im Sozialversicherungsbereich, gibt es so etwas wie eine Kleinunternehmerregelung. Wir haben das ja heute schon bei der Umsatzsteuer gehabt, die Kleinunternehmerregelung. Jetzt ist die nächste Kleinunternehmerregelung. Und zwar für normale GSVG-Pflichtversicherte gilt nicht für Gesellschafter, gibt es eine Ausnahme von der Kranken- und der Pensionsversicherung, ja, sowie für den Beiträgen der Selbstständigenvorsorge. Man muss einen Antrag stellen und die Voraussetzungen sind aber, dass der jährliche Gewinn nicht mehr als das 12-fache der Geringfügigkeitsgrenze ausmacht. Das sind also für 2025 sind das 6.613,20 €. Und der jährliche Umsatz darf also nicht mehr als 55.000 € ausmachen, dann könnte man einen so einen Antrag stellen grundsätzlich und man zahlt dann nur mal die Unfallversicherung. Die bleibt jedenfalls.
Und wie schaut es bei den neuen Selbstständigen aus?
Naja, die neuen Selbstständigen kommen, also die keinen Gewerbeschein haben, die kommen grundsätzlich erst bei Überschreiten der Versicherungsgrenze. Das ist auch wieder das 12-fache der Geringfügigkeitsgrenze. Das heißt also, wer 2025 wären dann 6.613,20 €. Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann kommt der neue Selbstständige in die Pflichtversicherung.
Was ist davor?
Na, davor wäre eine freiwillige Versicherung möglich oder er ist eh schon anderwertig versichert, dann hat er diesbezüglich kein Problem. Vielleicht eines noch dazu, man muss natürlich diese Grenze im Auge behalten. Wenn man diese Grenze übersteigt, dann muss man das der Sozialversicherung auch mitteilen und zwar bitte rechtzeitig mitteilen, denn ansonsten kommt es zu einem Beitragszuschlag in der Höhe von 9,3% der Beiträge und das kann man sich ersparen, zumal man eh relativ lange Zeit hat, nämlich sogar Meldung binnen 8 Wochen nach Ausstellung des Einkommensteuerbescheides. Aber das sollte man nicht übersehen, ansonsten hat man diesen Zuschlag zu zahlen.
Das wäre natürlich nicht gut. Michael, danke schön für den guten Überblick. Ich glaube, jetzt haben wir, was das Thema Umsatzsteuer, Sozialversicherung anbelangt und Steuererklärungen, einen guten Überblick erhalten. Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Ja, gerne unter graz@hoferleitinger.at.
Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Michael weiter. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Michael. Tschüss.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.